möchte heute versuchen, ein wenig zu beschreiben, warum ich das mache, was ich mache. Also sozusagen meine Mission. Warum ist mir die Frage nach dem Menschenbild und nach der Rolle des Herzens so wichtig? Als ich in Russland war und da Masterclasses für Leadership gegeben habe, das war vor der Pandemie, und das war in Jekaterinburg, also recht weit nach Osten zu. Da hat mir eine Frau gesagt, die kam in der Pause auf mich zu und hat mich einfach direkt angesprochen und gesagt, Alexander, deine Mission ist es, die Rolle des Herzens den Menschen nahe zu bringen. Ein Verständnis der Rolle des Herzens für die Menschen zu ermöglichen, also eine Sprache zu finden, einen Weg zu finden, dass auch andere, nicht nur du, dieses Verhältnis und die Rolle des Herzens besser verstehen können und anwenden können. Und das drückt es eigentlich ganz gut aus, was ich empfinde, was meine Mission, meine Aufgabe ist und was mich auch interessiert. Entschuldigung, ich war erkältet und darum räusper ich mich immer noch mal etwas. Das fasst es gut zusammen. Und wie steige ich ein in das Thema? Vielleicht einmal die großen Bewegungen, die ich heute sehe. Was zeigt sich? Und natürlich sehe ich, dass seit ungefähr 100 Jahren eine ganz große spirituelle Bewegung in die Welt kommt. Und die hängt eben zusammen auch mit der Rolle des Herzens. Also Steiner war einer der ersten, Rudolf Steiner, der darauf hingewiesen hat, was das Herz alles noch ist. Also die steinersche Herzlehre zu studieren, kann ich nur sehr empfehlen. Ich verstehe, dass seine Sprache manchmal nicht einfach ist, aber seine Anregungen sind sehr, sehr spannend. Und das war bereits vor 100 Jahren. Und heute zeigt sich in der wissenschaftlichen Forschung, dass diese Anregungen, diese Ideen sich mehr oder weniger alle bestätigen. Je weiter man halt kommt in der wissenschaftlichen Erforschung des Herzens und der Rolle des Herzens im menschlichen Organismus. Also was ist eine dieser großen Bewegungen, die ich sehe? Das ist, dass wir zu der Fähigkeit des Denkens, des intellektuellen Denkens, der Logik, also des Gehirns und des Kopfes, das haben wir jetzt über viele Jahrhunderte gelernt, dass da hinzukommt eine Fähigkeit, die wir jetzt erlernen dürfen und immer besser verstehen, das Herz dem Ganzen zu ergänzen, also quasi das Herz zum Kopf hinzuzufügen und die Zusammenarbeit dieser beiden zu erforschen und zu erproben. Was ist es, wenn ich mit dem Herzen denke? Was ist es, wenn ich zum Denken das Herz hinzufüge? Also dieses Spiel zwischen hier Kopf und hier Herz und das auch erleben und erproben mit dem eigenen Körper. Also das körperliche Gefühl dieser beiden, also von Herz, von Mitte und vom Kopf, in eine Erprobung, in ein bewussteres Miteinander oder auch Nutzen für die jeweilige Situation zu bringen. Und ein weiterer Teil dieser Bewegungen oder dieser, oder wie soll ich sagen, was zeigt sich heute? Und da ich natürlich aus dem Business komme, ich habe über 20 Jahre im Bereich Finanzen gearbeitet, ich bin seit über 30 Jahren unternehmerisch tätig, habe viele Unternehmensgründungen gemacht, Teams gebildet, war selber in operativen Führungsfunktionen, also praktisch tätig, habe die Dinge vorangetrieben und umgesetzt, war dann aber auch in Führungspositionen, wo es vielmehr darum geht, dass die Teams gut miteinander zusammenarbeiten, dass man eine richtige, gute Organisationsform findet. Ich habe vieles erfahren, vieles gelernt. Ich bin an vielem auch gescheitert und habe dadurch aber noch mal mehr gelernt. Ich verarbeite vieles auch heute und gucke mir an, was habe ich da selber erlebt, was sehe ich bei anderen, was beobachte ich Und so bringe ich Beobachtungen zusammen und bringe das zusammen mit den vielen Büchern, die ich lese. Ich lese halt gerne, wenn du hier schaust, ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Das sind eben hauptsächlich Leadership- und Managementbücher. Aber was zeigt sich da drin? Also ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Ganz neues Buch, Real-Time Leadership. Kommt von Menschen, die mit Harvard verbunden sind. Sind zwei Autoren, ein Autor und eine Autorin. Und die kombinieren eben die mehr inneren Aspekte mit Leadership. Und was ist jetzt in dem Buch der wichtigste Aspekt, mit dem alles beginnt? Das ist die Gegenwärtigkeit, also die Präsenz, die Awareness, die Alertheit, das gute Sein im Hier und Jetzt. Und wie kann man das verbessern, indem man nach innen schaut und mit sich selbst arbeitet? Das ist plötzlich in so einem sehr, wie soll ich mal sagen, prominenten neuen Leadership-Buch das Erste, was kommt. Und das ist neu. Also der Blick nach innen. Und was beschreiben die da? Diese Gegenwärtigkeit und dieses Präsenzsein. Wie kann man das erreichen? Eben indem man den Blick nach innen nimmt. Und indem man anfängt, mit sich selbst zu arbeiten. Und ich sage das ja auch in anderen Zusammenhängen, in meinem Podcast und in meinen Kursen. Ich beginne, mit mir selbst zu arbeiten. Also das sind zwei. Ich mit mir. Und wenn ich da anfange und das als einen Ausgangspunkt nehme und finde, dann habe ich einen Anfang und kann sagen, okay, ich kann nicht nur im Draußen arbeiten, mit anderen, mit Dingen und so weiter, mit Freunden, mit Familie, im Betrieb. Immer andere, immer draußen, also ich und der andere, sondern ich kann auch mich selber ergreifen, also ich mit mir, dann werde ich mir selbst der beste Freund, die beste Freundin und gehe jetzt so gut mit mir um, wie ich sonst mit anderen ja auch umgehe. Ich bin ja meistens mir selbst gegenüber am allerkritischsten. Also diese ganze innere Frage wird plötzlich prominent und ist das erste Kapitel dieses Buches. Und das Buch basiert auch teils auf einer Studie von Egon Zehnder, den kannst du dir runterladen, die Studie. Das ist eine CEO-Studie. Und da wird gesagt, dass jede Veränderung in einer Organisation damit beginnen muss, dass quasi der CEO, also die Spitze des Unternehmens, das Führungsteam, das muss vorangehen. Und zwar muss es in der inneren Entwicklung vorangehen und dann kann die äußere Entwicklung stattfinden. Also auch das ist doch hochspannend, dass das jetzt in einer CEO-Studie, da wurden 1000 CEOs befragt, herauskommt. Und da wird auch gesagt, dass vor 3, 4, 5 Jahren die CEOs auf dieselbe Frage diese Antwort noch nicht gegeben haben. Also da war es immer das Draußen. Ich muss draußen verändern und dann verändert sich was. Und ich brauche mich selbst nicht mit einzubeziehen. Also das ist doch hochspannend, dass jetzt sich hier zeigt, ich muss zuerst mich selber ergreifen und dann kann ich auch die Veränderung im Draußen bewirken. Ein anderes ganz konkretes Beispiel ist der Culture Code, den ich immer wieder erwähne, von Daniel Coyle. Und da geht es eben um die Geheimnisse von sehr erfolgreichen Teams. Und das hängt zusammen mit der Frage der psychologischen Sicherheit, über die ich ja auch viel spreche. Und die psychologische Sicherheit gibt es noch nicht so lange. Dieser Begriff ist seit 2016, 17, 18 ist er entstanden, also erst ein paar Jahre. Und was ist der Kern dieser psychologischen Sicherheit? Dass ich mich sicher fühle, dass ich ein Vertrauen habe in mir selbst, und Vertrauen in die Gruppe, in das Team und Vertrauen in die Leitung, dass sie meine möglicherweise Fehlverhalten nicht missbraucht oder mir nicht am Ende im Jahresgespräch dann vorhält, sondern dass wir gleich miteinander über diese Dinge ins Gespräch kommen. Also auch hier eine, was ist das Bild, psychologische Sicherheit? Es ist doch das Bild, dass wir uns gegenseitig als Menschen voll respektieren und ernst nehmen, in unserem gesamten Menschsein, mit unseren Gefühlen und unseren Ängsten. Das ist doch hier das Zentrale. Also auch hier zeigt sich eine Gefühlsqualität, ein Miteinbeziehen der ganzen Mitte des Menschen mit all den Gefühlsnuancen von Angst und Scham bis Freude und Frieden und Liebe, die da hineinspielen. Das müssen wir mitnehmen in die sogenannte, ja, auch harte Welt des Business. Weil es sich eben zeigt, dass erst dann, ja, highly successful Teams, dass erst dann die Teams wirklich erfolgreich werden. Vielleicht noch ein drittes Beispiel. Es gab ja vor einigen Jahren, ich durfte das auch lernen, aktuell bei Otto Scharmer, die Theorie U. Das war wirklich was ganz Neues. Das war eine tolle neue Sprache, wo viele Menschen sich hineinfinden konnten und auch noch können, um mehr auch innere Qualitäten zu verbinden mit dem Äußeren. Aber dieser untere Punkt des U, das sogenannte Presencing, also Gegenwärtigkeit und Wahrnehmung in einem Wort, ja, Presence und Sensing, das war mir zumindest immer nicht so ganz deutlich. Und jetzt kommt eine Bewegung, die nennt sich Inner Development Goals. Und das sind 5 Ziele, die dort erarbeitet wurden. Und das erste Ziel ist Sein, Being. Also ähnlich wie in diesem Buch hier Präsenz sein, Gegenwärtigkeit, ja? Sein, Being, das ist das erste Ziel. Also auch hier beginne mit dir selbst, sei anders, sei die Veränderung, die du im Außen bewirken möchtest. Also das sehe ich als eine überall, das waren jetzt nur Beispiele, als eine große neue Bewegung, die da kommt, dass wir uns als Menschen voll mit hineinnehmen, mit all unseren Gefühlen und Schwächen und Stärken. Und das sehe ich auch als Notwendigkeit für die Nachhaltigkeitsbewegung. Solange die Nachhaltigkeitsbewegung nur im Außen verändern will und anklagt und dabei auch fanatisiert, das wird nicht reichen. Wir müssen uns als Menschen selber auch verändern. Natürlich strebt es auch die Nachhaltigkeitsbewegung an, dass wir unsere Verhalten ändern und so weiter. Das ist auch gut, aber das ist immer noch im Äußeren. Wir müssen uns auch innen verändern, sodass unsere sozialen Verhältnisse in der Familie, in den Zusammenarbeitsprozessen besser werden. Und dazu muss ich nach innen gehen und diese innere Arbeit machen. Und dann komme ich eben wieder zur Frage, ja, was ist denn innen? Ist das im Kopf? Versuche ich jetzt über meine Denkprozesse zu reflektieren. Auch das ist ein Weg und sicherlich sehr, sehr hilfreich, darüber nachzudenken, weil das ist ja auch eine höchst menschliche Qualität, die noch gar nicht entdeckt ist. Nämlich, dass ich denken kann und dass ich über mein Denken nachdenken kann. Das findet sich zum Beispiel meines Erachtens neu. Ich habe viele Bücher von Deepak Chopra gelesen und sein neuestes Buch in Englisch ist der Titel Abundance. Und am Schluss kommt er da drauf und beschreibt diese großen Bewegungen in der Welt und wo wir heute stehen aus seiner Sicht und sagt, eine unserer Qualitäten als Mensch ist, dass wir über unser Denken nachdenken können. Und jetzt sage ich, wir können auch über unser Denken wir können unser Denken fühlend erleben lernen. Und schon fügen wir das Herz, den Kopf hinzu. Und das sind innere Prozesse, die kann man üben und beobachten und vertiefen, sodass ich den Gedanken gefühlsmäßig verfolge und daran Erlebnisse habe. Und dann feststelle, dieser Gedanke ist kalt oder er ist warm oder er begeistert mich oder er lähmt mich, weil er trocken ist. Und immer kann ich merken, hey, da ist das Gefühl mit dabei, während ich denke. Und jetzt kann ich tiefer gehen und sagen, ja, was ist denn das Herz? Was ist denn die Rolle des Herzens? Und dann kann ich erfahren und lernen, dass das Herz viel mehr ist als eine Pumpe. Schlussendlich komme ich drauf, das Herz ist eigentlich ein Wahrnehmungsorgan, weil durch das Herz hindurch fließt ja das Blut aus dem ganzen Körper und das Herz nimmt wahr, welchen Druck hat das Blut, welche Qualität hat das Blut. Das Herz unterstützt, dass das Blut dorthin geht, wo ich es brauche, wenn ich in Bewegung bin oder wenn ich denke, dass es in den Kopf geht und so weiter. Also eine Vielfalt von Funktionen, die das Herz und diese Mitte hat. Und Ja, wenn ich jetzt diese Mitte beschreibe, dann kann ich sagen, wenn ich mir die Physiologie angucke, ich tue das ja auch in meinem Podcast immer wieder beschreiben, dann habe ich eben drei Gebiete im Körper. Ich habe den Kopf und ich habe die Mitte und ich habe die Glieder und den Stoffwechsel. Ja. Und ich führe das jetzt nicht aus, aber mein Bild ist, dass wir das erste Mal eigentlich als Menschheit jetzt in der Lage sind, diese drei vollkommen zu beschreiben. Also es sind einfach, wir sind nicht nur Kopf, es wird nicht alles nur vom Gehirn bestimmt, sondern wir sind eben auch noch Herz und wir sind auch noch Bauch und in Aktion. Da ist noch viel zu entdecken. Wir sind eben viel mehr als nur Kopf und Gehirn. Und das würde ich vielleicht noch mal anders versuchen zu formulieren, nämlich dass in der Mitte oder wir sind in der Lage, eine voll entwickelte Mitte zu beschreiben. Physiologisch zumindest. So, und da kommen die Forschungen von HeartMath-Institut rein. Die habe ich dann vor vielen Jahren auch entdeckt und dort alles gelesen und erforscht und gelernt und bin ja auch selber zertifiziert in diesen HeartMath-Techniken als Coach und Trainer. Und lernen da weiterhin auch unglaublich viel. Wir sind ein weltweites virtuelles Netzwerk von vielen hunderten Menschen, die zu den verschiedensten Themen die ganze Frage des Herzens in der Rolle von Leben und Geschäft erforschen. Also privat und beruflich. Und eins der ja, Stichworte von HeartMath ist ja Add Heart, also füge das Herz hinzu. Füge unsere Techniken zu allem hinzu, was du tust. Die sind ergänzend gemeint. Die sind nicht gemeint als ein Soloweg, sondern sie sind eben ergänzend als praktische Werkzeuge, um immer mehr und immer besser dieses Werkzeug der Mitte des Herzens nutzen zu lernen für praktische Verhältnisse, sodass unsere Verhältnisse im Sozialen und auch das Verhältnis mit mir und zu mir besser werden, dass wir damit besser umgehen können. Und darum eben, ja, das ist mir wichtig, das ist meine Suche, das macht mir Freude, diese Fragen von allen verschiedenen Gesichtspunkten her zu beleuchten und in eine möglichst normale Sprache zu bringen, so zu vereinfachen, dass es zugänglich wird. Und natürlich entsteht jetzt die Frage nach Mensch und Technik. Damit habe ich mich dann eben auch viel beschäftigt. Das kann man ja auch in meinem Buch Fully Human nachlesen. Die ganze Frage der künstlichen Intelligenz und ob die nicht sehr schnell, viel schneller als wir das denken als Menschheit, so intelligent wird, dass der Mensch überflüssig wird. Ich vereinfache das hier, ne? Das steht in meinem Buch ausführlicher. Aber wir sehen ja an GPT, sorry, sehen wir ja, dass eine Sorge da ist in der Welt und dass Experten sagen, lass uns mal ein mindestens 6-monatiges Moratorium verabreden, wo wir nochmal überprüfen, ob wir die künstliche Intelligenz, die wir da entwickelt haben, auch wirklich unter Kontrolle haben. Und das sind ja schon erste Anzeichen, wo man merkt, ups, wenn wir da was entwickeln, worüber wir die Kontrolle verlieren, dann könnte das recht kritisch werden für uns Menschen. So, wir wollen ja doch in Kontrolle bleiben. Und das ist jetzt der Gegensatz Mensch und Technik. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist die Technik ja eigentlich etwas, was wir aus uns Menschen heraussetzen. Also man könnte sagen, wir haben das schon in uns, sonst könnten wir es nicht erfinden. So, wenn man das nimmt, dann haben wir etwas in uns, was wir technisch raussetzen. Wenn wir uns jetzt der Technik überlassen, dann verlieren wir doch uns selbst. Wir müssen doch eigentlich sehen, dass wir immer das, was wir noch als Potenzial in uns haben, und das ist ja riesig, natürlich setzen wir das dann auch raus in die Technik, aber dass wir nicht vergessen oder immer weiter uns entwickeln und unser eigenes menschliches Potenzial mehr entwickeln und nutzen. Und das ist eben noch sehr, sehr groß. Und das menschliche Potenzial liegt ja in dieser, zum Beispiel in dieser Dreigliederung, die sich aus der Physiologie ergibt, wo ich eben dann sage, oder woraus sich ergibt, du hast dein Denken, du hast den Kopf, du hast dein Fühlen, das ist die Mitte des Herz, und du hast dein Wollen, also du willst etwas tun, du nimmst dir was vor und setzt es um, und dazu brauchst du deine Muskeln, und dazu braucht es Stoffwechsel. Das sind einfach drei Grundfunktionen, und die nötig sind, damit wir denken, fühlen und wollen, was wir ja überall heutzutage in der Literatur selbstverständlich nutzen. Also du findest ja diese drei, Denken, Fühlen und Tun oder Handeln, wie das auch immer gesagt wird, oder Denken, Erfahren und Tun, überall sind die, also die sind etabliert quasi, das hinterfragt keiner. Aber die brauchen ihre physiologische Grundlage eben in diesen drei physiologischen Systemen. Und ja, wer führt in dem Ganzen? Das ist eben das Ich, das bin ich. Und was ist das Ich? Ist ja auch eine Riesenfrage. Also wenn ich mich jetzt aufteile und sage, ich arbeite jetzt mit mir und gehe nach innen, dann scheint das ja zu sein, dass da ein Ich ist, was etwas höher ist wie das andere, welches nämlich dann das andere, also ich mit mir, ergreift, anschaut, reflektiert, guckt, welche Emotionen, Schmerzen sind da, wie muss ich mit denen umgehen, wie führe ich mich zu Hause und im Betrieb. Also da gibt es eine höhere Instanz, die für mich sorgt, die mich ergreifen kann, die über mein Denken, Fühlen und Wollen die Führung übernimmt von innen nach außen. Und dann hätte man vier, ja, das Ich und Denken, Fühlen und Wollen. Und dann eben die Physiologie, die es braucht, damit ich mich körperlich ausdrücken kann. Ja, also das, denke ich, sind Elemente des Neuen. Und das ist meine Mission. Das macht mir Freude, das in immer wieder neuen Formen auszudrücken und immer klarer zu bekommen, immer besser zu verstehen, wie können wir das Menschenbild als Grundlage nehmen für die Gestaltung sozialer Verhältnisse. Und das sehe ich ja bei meinen Kunden, in den Betrieben, in denen ich immer wieder reinschaue. Manche sind an der Grenze, dass sie sagen, die Nachhaltigkeit, wie entwickeln wir die weiter? Ja, dann gibt es noch CO2 und das Klima, und da merkt man, okay, aber was reicht das? Und andere sind schon da, dass sie sagen, wir müssen das Menschenbild als Grundlage nehmen, daraus entsteht viel Inspiration und Möglichkeiten. Wir können lernen, wie der menschliche Körper funktioniert, wie der Mensch, wenn er in Harmonie ist, funktioniert, und das Schritt für Schritt übertragen auch in soziale Verhältnisse. Und ja, wenn man jetzt weiterschaut, kleiner Ausblick, das sind so Forschungsfragen, ich rede immer vom Herzen, wir sprechen ja auch allgemein vom Herzen, aber wie ist das mit der Lunge, also das Geheimnis zwischen Herz und Lunge, wie ist das mit dem Atem, wo ich mich ja mit dem Außen verbinde, ich atme ein, aus, und über den Atem, das zeigt uns ja die Forschung von HeartMath, kann ich in die Selbstregulation gehen. Wenn ich dann dem Ganzen ein Gefühl hinzufüge mit meinem Bewusstsein, dann komme ich über den Atem in der Zusammenarbeit zwischen Lunge und Herz in einen kohärenten Zustand. Ich kann also meine Physiologie aktiv beeinflussen. Das ist für viele ganz neu. Viele denken noch, ja, Gefühle überkommen mich und da kann ich nichts gegen tun. Doch, ich kann da aktiv eingreifen und da hinein gestalten. Also das ist so eine Frage für die Zukunft, das noch besser zu verstehen und wie das auch sozial wirksam werden kann. Und zum Schluss vielleicht der Hinweis, ja, wo ist das Gewissen, wo ist die Stimme des Gewissens? Und die ist doch eigentlich hier in der Mitte. Das heißt, wenn wir eine Frage haben, wenn wir ein Problem haben, wenn wir eine Frage an das Leben haben oder ein Problem auf der Arbeit oder zu Hause, dann können wir da erstmal denkerisch drüber reflektieren, total wichtig, natürlich, und die Bilder nebeneinander stellen, die Gedanken dazu sammeln. Und jetzt kann man einen Moment Pause machen, in den Atem hineingehen, ins Herz hineingehen, dort ein wohltuendes, kraftgebendes Gefühl aufrufen und jetzt erneut fragen, was sagt eigentlich mein Herz dazu? Was sagt die Stimme des Gewissens zu dieser Fragestellung? Und dann kann man merken, wenn man das öfter macht und ein bisschen übt, dass da immer eine Antwort kommt, die nochmal anders ist und tiefer geht als die Antworten, die wir uns mit Hilfe unseres Denkens erarbeiten können. Also so viel heute zum Thema meine Mission, der Rolle des Herzens und einige Aspekte des neuen und der größeren historischen Bewegungen, in der wir uns meines Erachtens heute befinden. Vielen Dank fürs Zuhören.